erzählt uns von einem ernsthaften Problem, von einer Lebensnot und wir möchten vor allem eins, ganz schnell. Heini. Sonst bin ich dort schnell fertig. Ganz schnell helfen. Wir möchten die richtigen Worte finden, eine angemessene Lösung, um das Gegenüber aus dem Tal rauszuholen. Und so manche Worte verfehlen vermutlich ihr Ziel. Wenn unmittelbar, wenn wir mit Leid konfrontiert sind von Menschen, mit leidenden Menschen, so gilt es oft, den ersten Moment von der Sprachlosigkeit auszuhalten und dann zu überwinden. In den vergangenen Jahren hat sich in meinem Leben ein Satz herauskristallisiert, wo für mich immer wieder wichtig ist, wenn ich in so Situationen hineingestellt bin, wo Leid, wo Not verbalisiert wird und da ist. Oft komme ich her in eine Situation und sage, ich bin da. Damit vergewissere ich vielleicht mit Wiederholung dem Gegenüber, dass ich jetzt ganz bei ihm bin. Bei ihm zu sein, vielleicht mit dem Zusag oder mit dem Zusatz, wie lange dass ich da bin, bis die Hilfe kommt oder bis zu dem Moment. Eine Sicherheit, dass ich nicht gerade wieder weg bin und sage, du, ich sollte jetzt gerade, du musst sowieso noch in die Mikro. Der Satz, ich bin da, ist für mich zugleich eine göttliche biblische Wahrheit. Nämlich, dass ich mit dem etwas spiegle von dem Gott, der gesagt hat, ich bin Jahwe. Ich bin da. Ich bin da für dich. So hat sich Gott vorgestellt. Das ist sein Name. Ich bin da. Mit dem Satz, ich bin da, endet der Trost nicht. Aber häufig fängt er vielleicht damit an. Ein Schweiz, das mich in den letzten Jahren immer wieder prägt und begleitet hat, ist das künstliche Wort für Hoffnung. Wir kennen den Begriff für Bitte, für jemand anderes zu bitten vor Gott. Und das Wort für Hoffnung gibt es, glaube ich, im Duden nicht. Ich habe es nicht nachgeschlagen, aber vermutlich gibt es es nicht. Es steht für mich inhaltlich für die Überzeugung, weil ich an die Kraft von der Auferstehung glaube, glaube ich für mein Gegenüber, dass der Moment wird kommen, wo Leid, Not, Trauer ein Ende wird haben, weil meine Hoffnung Jesus ist. So schrecklich der Moment ist, ich habe für dich Hoffnung, dass der Moment kommt, wo es dir wieder besser wird gehen. Für Hoffnung, das muss ich ja am anderen nicht unbedingt auf die Nase binden. Wie bei der Fürbitte auch nicht. Das kann ich für mich haben. Und doch merke ich, es ist für mich Ausdruck, dass ich mich an Christus klammere, meine Hoffnung, weil ich warten und erwarte, dass er die Hoffnung in meinem Leben ist und es auch im Leben vom anderen ist oder soll oder will werden. Wir haben in der letzten Predigt den Eröffnungsklage vom Hiob gehört, die haarsträubenden Verse, wo er den Tag von seiner Geburt verflucht, wo er wartet, bis der Tod kommt und indirekt sagt, der Tod verletzt mich weniger wie du, Gott. Die Eröffnungsklage, wo jetzt Grundlage ist für alle Reden von diesen Freunden mit dem Hiob, vom Hiob mit den Freunden und vom Hiob mit Gott. Die Eröffnungsklage war ganz wortreich und die Freunde reagieren sehr ausführlich, bis sie alle Einzelheiten kennen. Das ist manchmal eine Herausforderung auch zum Lesen. Von Kapitel 4 bis 42 redet die Freunde mit dem Hiob. Mensch. Und durch unzählige Wiederholungen kann einem das Lesen wirklich müde machen. Und ich möchte heute quasi zusammenfassend über die Rede nachdenken. Stellvertretend von dem Anfang von dieser Rede, wo wir gehört haben schon. Deborah hat es schon mitgenommen. Sie hat gesagt, wir können in weiteren Kapiteln wiederlesen, was er sagt, bis einem da die Hörli da hinten aufstehen. Ihr dürft gern die Rede nachlesen. Ich erspare uns, dass jetzt Sonntag für Sonntag dort hängen zu bleiben. Aber ich möchte grundsätzlich mit euch über das nachdenken. Zusammenfassend mit den Grenzen, die eine Zusammenfassung immer hat, dass vieles auch rausgelassen wird. Formal ist es so, dass 3 Redegänge folgen. 3-mal reden die Freunde mit dem Hiob, der Hiob mit ihnen. Und immer der älteste Eliphas fängt an zu reden. Das ist ein bisschen typisch für den Orient, dass die Ältesten zuerst zu reden und zu sagen haben. Und dann kommen die Jüngeren hinterher, sagen aber eigentlich inhaltlich nicht mehr viel Neues, sondern sie sagen es so ein bisschen zusammengefasst, der Eliphas hat recht und was er grundsätzlich behauptet, haben wir im Leben auch schon gesehen. Es stimmt im Fall. Das ist ein bisschen meine Übersetzung. Inhaltlich kommen die Freunde in diesen langen, darf ich sagen, elendlangen Gesprächen nicht vorwärts. Sie kommen nicht weiter. Inhaltlich ist es in diesen Reden fast 36 Kapitel lang das Gleiche. Aber der Ton verschärft sich. Die Kluft zwischen dem Hiob und den Freunden wird immer grösser. Der Ton wird je länger, je giftiger. So dass es keine mehr von denen, ich glaube, der Hiob nicht und die Freunde, die mögen es nicht mehr hören. Darum hat mich das Bild angesprochen. Die Freunde vom Hiob verstehen sich als Wächter, als Verteidiger für Gottes Sache. Als Wächter für das Richtige, für Gottes Gerechtigkeit. Und sie wollen den Hiob aufwecken von seinem Schlaf, Hiob, verwach mal und erkenne endlich, dass deine Schuld Grund ist für dein Leiden. Und je sturer der Hiob seine Unschuld betüret, ich bin nicht mehr schuldig wie alle Menschen, ich bin nicht schuldlos, sagt er vor Gott. Aber ich bin nicht so viel mehr schuldig, dass ich so extrem viel mehr muss leiden wie ihr. Das kann, das ist nicht der Grund. Je sturer der Hiob wird, umso schärfer fangen die Freunde an, ihn zu bearbeiten. Fast erbarmungslos. Bemerkenswert finde ich, die Freunde vom Hiob reden immer von Gott. Der Hiob aber immer wieder mit Gott. Es sind 2 kleine Wörter, die fast gleich lang sind, aber ganz etwas anderes sind. Die Freunde reden von Gott, der Hiob immer wieder mit Gott. Vielleicht ist das eine erste Anwendung für unser Dasein, für Menschen in der Not. Für Menschen in der Not. Für unser Dasein. Mit ihnen reden wir nicht nur von Gott und über Gott, sondern reden wir mit Gott, vielleicht mit ihnen zusammen, wo es möglich ist. Gehen wir ins Gebet mit ihnen zusammen. Ein Freund von mir hat gesagt, es gibt oft Momente, in denen du mit Menschen nicht mehr kannst über Gott reden, sondern wo du mit Gott über die Menschen musst reden. Das Fazit von der Rede können wir vorwegnehmen. Am Ende vom Buch gibt Gott dem Hiob Recht und den Freunden Unrecht. Er sagt nicht, beide haben irgendwie Recht, das würden wir Schweizer vielleicht so machen, so ein neutral, beide haben etwas Wahres und so. Gott sagt, der Hiob hat Recht gehabt. Die Freunde sind im Unrecht. Wir haben auf die Worte schon gehört vom Eliphas, die stellvertretend sind für seine lange Rede und die nachfolgende Rede von diesen Freunden. Ich lese noch aus Hiob Kapitel 5 ab Vers 17, dass wir es noch mal in den Ohren haben, um was, dass es geht. Der Abschnitt ist abgedruckt. Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Trübsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel anrühren. Vers 27, siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Darauf höre und merke es dir. Ein erster Gedanke zu dem Trösten. Wer da Blumen rettet, kann trotzdem mit Stacheln verletzen. Oder mit einem anderen Bild, der Ton macht Musik auch nicht schöner. Eine kleinere Lautstärke von einer schrecklichen Musik macht Musik nicht schöner. Wir dürfen diesen Freunden vom Hiob nicht alleine Böses zurechnen oder Falsches unterstellen. Ich will diesen Freunden würdigen, dass sie sich Zeit genommen haben, dass sie hochrangige Leute sind, Fürsten, Staatsoberhäupter, vielleicht Großgrundbesitzer. Und wo sie hören, dass ihrem Freund nicht gut geht, lassen sie alles Lakaien machen, sich auf den Weg, übrigens nicht mit dem Flugzeug, machen sich auf den Weg, lassen alles sein und gehen zu ihrem Freund. Es ist wohltuend, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns gut gesinnt sind, auch in Momenten, wo es uns schlecht geht. Und manchmal gibt es Momente, wenn es uns schlecht geht, wenn Menschen, wir selber oder andere in Not sind, wo man merkt, man kann vielleicht nicht mehr jedes Wort auf Goldwaage legen, wenn man probiert zum Ausdruck zu bringen, was einen bewegt. Da ist vielleicht manchmal unbedacht, vielleicht manchmal auch ein grobes Wort drin. Es ist wohltuend, einen Freund im Leid bei sich zu haben, wo auch mal ein schiefes Wort verstanden und eingeordnet werden kann. Wo wir wissen, dass gegenüber uns wohlgesinnt ist und uns nicht in die Pfanne haut, wie so das Spiegelei gestern oder vorgestern. Wir sind alle weit hergereist, sie haben alle Alltagspflichten, Ruhe lassen, sie haben ihrem Freund höchste Priorität zugemessen. Wir wissen es vielleicht aus eigener Erfahrung, ja, so etwas ist nicht in der Agenda gestanden. Es bringt erheblichen Aufwand, wenn man jemandem in Not helfen will. Und der Alltag, die schönen Pläne von heute Nachmittag oder von morgen Morgen durcheinander fallen. Es bringt Aufwand, Arbeit vielleicht in der Nacht nachholen, x-mal hin und her fahren, Kind hüten und so weiter. Der Eliphas, der Älteste, versucht in dieser ganz heiklen Situation das Wort zu ergreifen. Immerhin redet er noch mit dem Hiob. Das ist nicht der Hiob, ich weiß es. Aber es ist die Leiderfahrung von vielen Menschen, dass zu der eigenen Not, das kann eine Krankheitsnot sein, eine Beziehungsnot, sonst eine finanzielle Not, das nicht zu der eigenen, eigentlichen Not, die Leiderfahrung dazukommt, dass zunehmend Menschen nicht mehr mit ihnen reden. Es geht auch mir manchmal so. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen, sagt man gescheiter nichts mehr, meinen wir. Menschen ziehen sich zurück und sagen nichts mehr. Und zur eigentlichen Not gesellt sich die Not dazu, ich bin alleine. Es kommt niemand mehr, es redet niemand mehr. Lobenswert finde ich, dass die Freunde da sind. Und lobenswert finde ich, dass nicht sie zuerst still hier brechen, sondern sie wartet, bis der Hiob anfängt zu reden. Gell, die lieben Frauen, die ein bisschen näher mit Mann unterwegs sind, das kann manchmal extrem lang gehen, bis ein Mann anfängt zu reden. Sie wartet, bis der Hiob anfängt zu reden. Wer hat heute noch 7 Tage und 7 Nächte Zeit zum Schweigen? Heute braucht es so Lösungen wie den Kaffee reinschütten, Wasser aufrühren und fertig ist es. Instant Lösungen. Instant Tröstungen braucht es heute. Der Eliphas fängt an mit seiner Rede, mit rhetorischen Fragen, wo der Hiob schon keine Antwort mehr muss geben. Das ist doch gäbig mit Fragen, wo man keine Antwort muss geben, oder? Du hast vielleicht nicht gern, wenn ich jetzt mit dir rede. Ja, natürlich hat er es nicht gern. Aber er braucht es jetzt. Der Eliphas zeigt sich erstaunt, dass der Hiob so heftig reagiert in seinem Leiden. Er meint, in dem Bestätigung zu bekommen, dass tatsächlich der Hiob falsch liegt. Weil sonst würde er sich jetzt beugen unter das Leiden, würde Buße tun und dann wäre alles wieder gut, weil Gott sich ihm wieder zuwendet. Aber gerade weil der Hiob sich so sperrt, ist der Beweis für den Eliphas, bei dem stimmt etwas nicht. Der Eliphas glaubt nicht an die Vollkommenheit vom Hiob. Der Eliphas hat sein Urteil gefällt, bevor er mit dem Hiob redet. Dem Eliphas ist klar, wie die Antwort ist, bevor er die Frage stellt. Seine Rede ist zwar der Form noch sehr diplomatisch, ich habe ja nur gefragt. Kennt ihr den Satz? Ich habe ja nur gefragt. Aber inhaltlich sind doch Stacheln an dieser Blume. Er gibt nicht nur Blumen weiter, er redet nicht nur durch Blumen, sondern er gibt auch die Stacheln weiter. Weil in dieser Frage sein Urteil über das Problem schon feststeht. Und er ist auch ganz klar bewusst, wo das die Lösung ist. Du musst nur so und dann ist das Problem gelöst. Er gibt die Stacheln weiter. Ich habe für mich aufgeschrieben, immer, wo ich hinter meinen Fragen schon das Urteil gefällt habe und die Lösung für das Problem habe, will ich hellhörig werden. Hat etwas mit Zuhören zu tun. Es gilt im Umgang mit unseren Mitmenschen, aber ich glaube, wir können es auch weiterhören, nicht nur gerade in die Leitsituation, auch im Umgang mit Glaubensgeschwistern, vielleicht auch mit Leiter, vielleicht auch mit Vorgesetzten. Manchmal merken wir es daran, dass wir sagen, ich habe ja nur gefragt. Aber hinter dieser Frage war eben eine Antwort, eine Vorstellung oder eine Festlegung, wie es denn müsste sein, damit es ganz richtig wäre. Es soll nur fragen, wer die Antwort nicht schon gegeben hat. Wir sind berufen, darauf zu achten, dass wir trotz Fragen nicht schon befehlen und festlegen. Und dass der Hiob als Leidende alleine steht gegenüber drei Freunden, das hilft nicht wirklich. Seid ihr schon mal alleine gewesen gegen drei andere, die miteinander die gleiche Meinung vertreten? Das hilft dem Hiob nicht wirklich weiter. Ein zweiter Gedanke für morgen von der Gefahr, unsere eigene Lebenserfahrung oder unsere eigene Theologie, ich sage das mal so, zum Mass aller Dinge zu machen. Oder wo kein Raum für unschuldiges Leiden ist, werden wir unbarmherzig und selbstgerecht. Der Eliphas und seine Freunde sind ganz erfahrene, gereifte Männer gewesen. Die haben etwas gewusst. Die haben das Leben studiert. Und sie sagen, Hiob, ich habe das alles in meinem Leben studiert und es ist so und jetzt kannst du hören und folgen. Es ist so, los drauf. Der Eliphas macht dem Hiob indirekt den Vorwurf, dass der Hiob sich nicht unter Gottes Allmacht stellt und dass der Hiob Gottes Heiligkeit und Weisheit nicht anerkennt und sich nicht drunter beugt. Tatsächlich nicht drunter beugt, also auf Knie geht und sich unter Gott beugt und muss bekennen, in meinem Leben ist Schuld. Und damit sich der Buß verwehrt, Er wehrt sich gegen das Umkehren, er wehrt sich gegen Buße zu tun und kann darum keine Gnade erfahren. Das ist die Beobachtung und der Schluss von diesen Freunden. Aber gleichzeitig krankt der Eliphas fast am gleichen Ort. Er weiß zwar viel über das Leben. Er weiß auch, dass Leiden kann seinen Ursprung haben in Schuld. Aber der Eliphas merkt nicht, dass Gott auch andere Ziele und Absichten kann haben mit dem Leiden. Und stellt sich da damit ein Stück weit auch über Gott. Er beugt sich auch nicht unter Gottes Weisheit. Er krankt eigentlich an dem, was er am Hiob sagt, oder vielleicht darf man es noch ein bisschen stärker sagen, an dem, wo er krank ist, sagt er am anderen, er sei krank. Er übertreibt es auf den Hiob. Wir können verschiedene Arten von Leiden feststellen, von verschiedenen Arten, wo Leiden ein bestimmtes Ziel haben. Ihr habt in den Schritt im Alltag eine Zusammenstellung, die der Roger Liebe mal gemacht hat. Es gibt noch andere verschiedene Zwecke oder Ziele oder Arten von Leiden zur Lütterung oder das unschuldige Leiden, wie bei Jesus oder zur Bewahrung. Ihr könnt das gern für euch nachlesen. Aber ich hänge dort ein, in dieser Beobachtung, dass es Leiden gibt, die unterschiedliches bewirken oder ein unterschiedliches Ziel haben von Gott her. Es ist durch mich wichtig für unser Unterwegssein mit eigenem oder fremdem Leiden. Es hilft, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Wozu in der Bibel zu kennen. Auch, das ist für mich ein wichtiger Satz, auch wenn ich mir nicht anmasse, beim Gegenüber zu sagen, für was das sein Leiden jetzt ist. Ich glaube, dort geht es zu weit. Es ist gut, wenn ich weiss, es gibt Leiden, die Verschiedenes bewirkt, aber es ist nicht an mir, zu sagen, bei dir sind wir genau jetzt bei dem Punkt. Einmal nicht in der Gegenwart. Vielleicht im Rückblick kann man manchmal sagen, das hat es bei mir oder was hat es bei dir gewirkt. Im Verlauf des Gesprächs wird Eliphas ganz klar die Ursache für das Leiden vom Hiob ist seine Sünde und der Hiob lehnt es ab, die geraten wirklich aneinander. Und gerade die Verbissenheit vom Hiob verstehen die Freunde letztlich als Gotteslästerung. Es ist gotteslästerlich, wenn der Hiob behauptet, nicht Schuld sei der Grund von seinem Leiden. Sie stehen nicht mehr als Freunde vom Hiob mit ihm vor Gott, sondern sie gehen in die Partei für Gott und kämpfen ein Stück weit gegen den Hiob. Die drei Freunde schlönen sich auf die Seite von Gott. Das ist ihre Schuld oder das ist ihres Versäumnis. Sie fangen an, Gott zu verteidigen. Es hat jemand gesagt, wir können niemals schwer Leidende im Namen von Gott anpredigen und sie verurteilen. Unser Platz ist nicht auf der Seite von Gott, das steht uns nicht zu. Unser Platz ist auf der Seite der Leidenden. Wie oft hat Jesus die Schriftgelehrten gemahnt? Oder nochmal, von einem Theologen, der nicht alles nur Gutes geschrieben hat, Karl Barth. Aber an dem Punkt hat er mich zum Nachdenken gebracht, ich zitiere ihn. Wenn sich ein Mensch auf die Seite Gottes stellt und so an Leidende herantritt, hat er Unrecht, selbst wenn er Recht hat. Wenn ein Mensch die biblische Wahrheit so an Leidende richtet, sagt er im Ton der Wahrheit die Unwahrheit. Boah. Es ist Karl Barth, der das gesagt hat. Und wir können es für wahr erklären oder nicht. Es ist nicht Gottes Wort. Aber es ist mir zum Anstoss geworden. Der Eliphas macht folgende Fehler, ich zähle sie auf, jetzt ist es so ein bisschen zusammengefasst. Der Eliphas hat die besonderen Umstände vom Hiob aus der Acht gelassen. Der Eliphas sagt einfach, es ist gängig etwa gleich und es kann bei dir nicht anders sein wie bei anderen. Er lässt die besonderen Umstände aus der Acht, die beim Hiob sind. Und der Eliphas beurteilt aufgrund von seiner Grundlage, von seiner persönlichen Erfahrung. Also ich schätze erfahrene Menschen. Und hoffe, dass ich eines Tages auch noch ein bisschen erfahrener sein kann. Ich schätze erfahrene Menschen und ich lerne gern von ihnen. Aber wie oft sind unsere Erfahrungen begrenzt? Auch wenn wir vielleicht schon mal etwas Ähnliches gehört oder gesehen oder erlebt haben, wissen wir häufig dann doch nicht, wie es am anderen wirklich jetzt geht in dieser Situation. Ich glaube, wir verstehen alles, alle, was der Satz will. Ich verstehe dich jetzt, was, wie es dir geht. Wir wollen es Nähe zeigen und Nähe sein, das ist gut. Aber ich bin manchmal inhaltlich nicht sicher, ob es stimmt. Verstehe ich wirklich, wie es am anderen geht? Wenn ich noch nie in seiner Situation war, oder in seiner Situation war, vielleicht in einer ähnlichen. Und Eliphas hat ein bisschen vorschnell Zuflucht genommen zu biblischen Wahrheiten. Wenn jemand krank ist, muss Schuld da sein. Und Schuld macht krank. Es ist häufig so, aber eben nicht immer. Wenn ich selber nicht in Zeiten der Not und Bedrängnis gelernt habe, Gottes Wahrheiten für meinen Anspruch zu nehmen und durchzuquetschen, durchzubuchstabieren, soll ich vorsichtig sein, es am anderen einfach zu zitieren, wo noch mit drin stehen. Römer 8 ist so ein Paradebeispiel. Das wisst ihr Feng von mir. Es ist ein wunderbarer Vers, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das selber zuerst durchbuchstabiert haben und uns nicht einfach einander sagen. Der Eliphas redet ein Stück weit vom hohen Podest oben runter, wo er meint, er hat alles verstanden. Wir sagen manchmal die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Er war in der Tat weise, aber hat das, was er verstanden hat, als seine Eigenleistung verstanden und nicht, dass Gott ihm das geschenkt hat. Da steht ein Mensch, wo es gut geht und zeigt auf einen Mensch, wo es dreckig geht. Sie haben den Ort als Mitleidende verloren und haben sich als Richter über den Leidenden Hiob gemacht. Das Unrecht der Freunde liegt in ihrer Theologie. Schuld ist immer Ursache von Leiden. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Heute sind wir vielleicht manchmal von dem weg. Und doch ist es manchmal so, dass wenn jemand längere Zeit krank ist oder nicht gesund wird, dass man manchmal denkt, ja, ist echt noch einmal eine Schuld. Und das kann es geben. Es geht nicht darum, zum leichtfertig über die Frage hinweggehen. Aber es muss nicht immer Grund für Leiden sein. Nochmal ein Zitat, wo auch heute der Raum für unschuldiges Leiden fehlt, ist der Boden bereitet für Unbarmherzigkeit und geistliche Überlegenheit, Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Es gibt tatsächlich unschuldiges Leiden. Erinnert ihr euch an Jesus? Es gibt tatsächlich unschuldiges Leiden. Also, Jesus ist unschuldig, sie hat dann unsere drei, darum hat er gelitten. Mit dem wird der Hiob Prophet auf Jesus. Der Hiob hat gesagt, es ist nicht meine Schuld. Und trotzdem, und ich leide, und sie haben gesagt, es ist Gotteslästerung, darum straft die Gott. Weißt du, bei Jesus war? Sie haben gesagt, du lästerst Gott, darum musst du sterben. Dabei war es wegen uns. Wir lernen, wer sich nicht solidarisch mit Leidenden zeigt, kann nicht trösten. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns Sachen überlegen, wie können wir trösten, wie können wir zuhören und das einüben. Es wird uns häufig nicht gelingen, aber wenn wir uns ausstrecken nach dem. Aber ich glaube, einer der Kernsätze ist für mich geworden, wer sich nicht solidarisch mit dem Leidenden zeigt, kann nicht trösten. Wer nicht auf eine Ebene geht. Wo wir uns erheben an Gottes Stelle und verurteilen, was uns nicht zusteht, stellen wir uns selber unter Gottes Gericht. Es klingt das Wort da. Wenn es das ja vielleicht schon mal gehört, es ist die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht noch abschließend, im Johannesevangelium Kapitel 9 ist eine Begebenheit. Und ich lese 2-3 Sätze daraus. Und seine Jünger fragten Jesus und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Es war klar, irgendjemand hat gesündigt. Jetzt ist nur die Frage, wer? Dass dieser blind geboren ist. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden in ihm. Er leidet zur Verherrlichung von Gott. Er leidet, dass Gottes Größe in seinem Leben sichtbar wird. Der Blinde ist gesund geworden. Vielleicht gibt es auch Leiden zur Verherrlichung von Gott, wo man nicht unmittelbar wiedersehen oder hören werden. Eins hätte Eliphas richtig erkannt, und mit dem schließe ich, das möchte ich für mich hören, wo ein sündiger Mensch, auch ein leidender Mensch, sich Gott zuwendet, wird Gott sich ihm zuwenden. Das ist meine Fürhoffnung. Wo leidende Menschen, auch wo der sündige Mensch sich an Gott wendet, wird Gott sich ihm zuwenden. Auf welche Art und Weise auch immer. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen.